to a new episode of Padawan's End, where our bold young and not so young Padawans take on a dangerous mission. While everyone is waiting for the release of episode 9, they talk about a Star Wars movie from a long time ago. Episode 3, Revenge of the Sith.
Was ja, du denn super, wo hast du denn den her?
Aus meinem Hals. Meine Stimmbänder haben ihn kreiert.
Ja. Da hast du mich jetzt kalt erwischt. Hendrik, hallo, hier ist Kevin.
Hallo, hier ist Hendrik.
Das ja, war wie bei The Clone Wars und wir sprechen heute über Episode 3. Padawansinn, Episode 4 über Episode 3.
Es ist verwirrender, als man es denkt.
Ich hab's verstanden, dann wirst du, junger Kerl, das auch verstehen, oder?
Ja, ich hab gedacht, es ist ein guter Einstieg, weil ich finde, der Film steigt ähnlich ein. Er steigt direkt ins Geschehen ein und so habe ich das jetzt auch mal probiert. Ja, wir sprechen heute, nachdem Kevin sich etwas beruhigt hat, sprechen wir gleich über den Film Episode 3, Revenge of the Sith.
Und wir machen wieder ein Quiz am Schluss. Und dieses Quiz wird nicht in einer Vollkatastrophe enden wie das letzte. Wir sind beide dank einiger unserer treuen, sehr treuen Hörer besser vorbereitet als jemals zuvor.
Definitiv.
Und es wird großartig. Episode 3. Samuel L. Jackson hat damals gesagt über Episode 3, Leute, das ist der Film, auf den ihr gewartet habt. Mir ging das auch so damals, und zwar im doppelten Sinne. Einmal im Kino war es tatsächlich ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe 2005 und jetzt im Podcast auch wieder. Ich habe ja letztes Mal schon durchblicken lassen, dass Attack of the Clones, über den wir letztes Mal gesprochen haben, jetzt nicht gerade mein Lieblingsfilm ist. Und dagegen ist Episode 3 in meiner Liste von Lieblings-Star-Wars-Filmen etwas weiter oben. Kannst du den für dich genau einstufen?
Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, es ist qualitätsmäßig ein krasser Sprung. Warum, werden wir gleich noch ausführlich besprechen. Aber es ist für mich ein krasser Sprung von Episode 1 und 2 nach oben. Und deswegen schaue ich den auch viel, viel lieber und habe mich echt wirklich gefreut darauf. 2005 habe ich ihn zwar noch nicht geguckt, aber jetzt noch einmal. Und das war wirklich wieder ein tolles Erlebnis, muss man sagen.
Hat Spaß gemacht, ja. Das ist der Film, der zeigt, wie Anakin Skywalker zu Darth Vader wird. Das ist die Hauptsache, die der Film uns hinterlässt. Das und mehr. Lass uns mal einsteigen mit unseren Lieblingsmomenten. Hast du einen besonderen Lieblingsmoment in diesem Film?
Ich habe nicht den einen, wobei doch, aber ich finde es etwas schlauer einzusteigen mit dem Einstieg an sich, weil das auch einer meiner Lieblingsmomente ist. Nachdem wir quasi diesen Crawl haben, den wir immer an einem Star Wars-Film haben.
Außer in Rogue One.
Ja, kann man sich jetzt darum streiten. Ja gut, den wir immer in der regulären Saga sehen. Dann gibt es wieder einen Schwenk nach unten. Und wir sehen eine riesige Schlacht über Coruscant. Und wir können die so ein bisschen schön erkunden, während wir Anakin und Obi-Wan in deren Fliegern folgen. Also wir haben quasi einen Einstieg ins Geschehen und lernen direkt unsere Protagonisten kennen, die jetzt nach 3 Jahren wieder zusammenfinden. Und das finde ich eines der besten Einstiege in Star Wars überhaupt, weil direkt in die Action rein, das hat auch Episode 8 gemacht zum Beispiel, finde ich einfach nur sinnvoll und da ist auch viel zu zeigen.
Da ist total viel los im All und ich sage schon wieder total. Ich habe mir vorgenommen, dieses Mal weniger total zu sagen. Da ist viel los im All. Und ich habe mich damals im Kino in der Szene an die Schlacht in Return of the Jedi, The Battle of Endor, erinnert gefühlt. Und hab aber, wenn ich das heute gucke, nicht so das Gefühl, wie ich das bei der Battle of Endor-Schlacht habe. Warum, können wir vielleicht später nochmal besprechen. Ist das aber nicht deine ultimative Lieblingsszene? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, die ultimative Lieblingsszene. Sollte eigentlich klar sein. Ich weiß, dass du die etwas kritischer siehst, weil das vielleicht ein bisschen melodramatisch ist. Aber alles, was von Anakin spricht mit Padme.
Obi-Wan told me terrible things. What things?
He said you've turned to the dark side. That you killed younglings.
Bis zu Anakin liegt am Boden und Obi-Wan total emotional.
You were the chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them!
Dieser ganze Bereich, der locker eine Viertelstunde geht oder vielleicht sogar länger, ich finde persönlich, dass es da die Schwäche Yoda und Palpatine gibt. Aber an sich finde ich diesen ganzen Kampf mit Sounddesign, mit vor allem dem Soundtrack phänomenal. Und ich finde nicht, dass diese Lava-Location zu dramatisch dafür ist. Ich finde das passend irgendwie. Allein der Dialog, der da auf Mustafar schon stattfindet, ist meines Erachtens, also wenn man das mit Episode 1 oder 2 vergleicht, ist der deutlich besser geworden. Er passt gut von der Stimmung her.
Genau.
Und man sieht diese zwei sehr, sehr verschiedenen Jedi, oder beziehungsweise eine Jedi, einer Sith, die dann doch vor ein paar Monaten so gleich waren, finde ich einfach nur toll.
Okay, spannend, weil nicht gerade meine Lieblingsszene, so gern ich sie auch gerne haben wollen würde, sitze ich manchmal davor und denke, schade, dass sie das jetzt so gemacht haben. Anders wäre es noch schöner.
Zum Beispiel?
Es ist so für mich, dass, aber da gehe ich jetzt schon in den Bereich Kritik, aber wenn du es unbedingt wissen willst, diese vielen Action-Szenen, die es gibt in diesem Film, die werden für mich immer durchlöchert durch alberne Momente. Und in dieser Szene auf Mustafar ist es die Szene, als sie noch in diesem Kontrollraum kämpfen, Anakin und Obi-Wan, stehen voreinander und machen diesen albernen Obi-Annie-Spin. Die schwingen sinnlos in der Gegend rum und keiner trifft sich und beide machen diese 8 vorm Körper, hinterm Körper, vorm Körper, hinterm Körper. Da bin ich raus. Ich denke, das kann noch nicht wahr sein. Das kann noch nicht wahr sein. Ich bin dann wieder bei dir, als Anakin dann da liegt und schmerzerfüllt und I hate you und Obi-Wan, you were the chosen one und Träne im Auge. Die Musik dazu. Wow.
Mhm.
Ja, ganz toll. Ich habe diese ganzen Raumschlachten und Laserschwertkämpfe nicht so gern in dem Film. Meine Lieblingsszene damals im Kino war die Szene, Vader bekommt seine Maske. Er liegt auf diesem Tisch, wird operiert und das kulminiert dann letztlich in diesem Shot, wo man aus seiner Augensicht die Maske runterfahren sieht. Die Musik schwillt an und dann kriegt er die Maske aufgesetzt. Das Atemgeräusch kommt nach einer sehr gefühlt langen Pause, lange Stille und dann kommt dieses Zischen und dann kommt das erste Mal das Atmen von Darth Vader mit diesem Imperial March. Da hat es mich im Kino umgehauen. Da war ich voller Ehrfurcht. Und heute, wenn ich den Film heute gucke, genieße ich fast jede Sekunde mit Palpatine am meisten. Die ganzen Dialoge von der Oper, wo er in sich rein denkend so sagt, ironic.
He could save others from death, but not himself.
Wo ich so reinlese, du Arsch, du hast Darth Plagueis getötet und du freust dich jetzt sozusagen in dich rein, dass du den eigenen Meister, der sich für so mächtig hielt, getötet hast. So eine Szene oder auch im Vorzimmer seines Büros, wo er mit Anakin spricht und sich dann auch Anakin zu erkennen gibt und dann dieses Learn to use the dark side of the Force and you will be able to save your wife from certain death. Da enthüllt Palpatine: Hey Anakin, ich weiß, dass du verheiratet bist und ich weiß, dass du Angst hast um deine Frau. Und Anakin auch so, what did you say? Der ultimative Offenbarungseid von Palpatine. Da geht er nach vorne und setzt alles auf die Karte Anakin. Wenn das nicht klappt, geht der ganze Palpatine-Plan in die Hose. Super Szene. Oder nach dem Kampf Entschuldigung, einen noch. Nach dem Kampf gegen... ich bin so ein Palpatine-Fan geworden in den letzten Jahren. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Mein Bruder ist schon immer sehr beunruhigt, dass ich die Bösen immer so toll finde. Dann nehme ich dieser Moment, nachdem Palpatine Mace Windu besiegt hat und Anakin zu Darth Vader gemacht hat und Darth Vader kniet vor ihm und Palpatine.
Every single Jedi, including your friend Obi-Wan Kenobi, is now an enemy of the Republic.
Könnte ich mir den ganzen Tag eine Endlosschleife anhören und ich könnte es auch ständig zu irgendwelchen Leuten sagen. Genau wie, und das ist jetzt meine letzte Lieblingsszene, das ist musikalisch der Jedi Temple March. Wir haben ja schon in Attack of the Clones drüber gesprochen, dass dieses Musikstück eigentlich für Attack of the Clones geplant wird, aber dann in dem Film kommt es zum ersten Mal vor. Nicht nur, als Anakin den Jedi-Tempel angreift mit seiner 501st Legion, mit diesen Klonsoldaten, sondern man hört es auch auf Kashyyyk.
Es ist nach da diese Opernszene.
Ja, und ich hatte neulich, ich habe eigentlich immer, wenn ich rumlaufe durch die Gegend, habe ich immer Kopfhörer drin und höre Musik, Hörspiele, Podcasts, irgendwas. Und neulich bin ich bei mir auf der Arbeit durchs große Eingangstor gelaufen und in dem Moment hatte ich den Jedi Temple March auf dem Ohr und ich muss zugeben, dass kurz meine Brust so ein bisschen angeschwollen ist und sich so gedacht habe.
Aber du hast jetzt keine Mitarbeiter irgendwie verletzt, oder?
Nee, die Younglings leben noch, ja.
Die Praktikanten.
Kannst du denn mit meinen Lieblingsmomenten leben oder bist du völlig empört?
Nee, ich kann dich sehr verstehen, wenn es um Palpatine geht. Ich muss sagen, irgendwie die Dialoge in diesem Film sind unglaublich stark. Vor allem alles um Palpatine rum, weil es so ein Grand Plan ist. Und das macht der Film aber nicht so, dass Palpatine sagt, ja, ich weiß, dass du eine Frau hast und dass sie schwanger ist, sondern es ist halt so schön passiv in die Dialoge verstrickt. Und das finde ich teilweise so genial gemacht, dass es einfach nur unglaublichen Spaß macht, da zuzuschauen, weil es so eine künstlerische Wucht ist, finde ich, die man da mitbekommt und diese Genialität kaum erfassen kann. Deswegen kann ich das vollkommen verstehen und viele Dialoge, da denke ich nur, ah.
Ich bin froh, dass du das auch so siehst, weil ich habe auch diesen Film gesehen und habe gedacht, mein Gott, die Dialoge sind so gut, so gut geschrieben. Nicht alle, aber 95%. Und dann habe ich mich gefragt, bin ich jetzt mit meinem kleinen Hirn einfach nur so, ist das für mich sozusagen cool? Finden das Leute mit einem höheren Anspruch auch okay? Aber zumindest du bist ja auf meiner Seite, das ist schon mal schön.
Ja, ja, wobei man muss sagen, 95% hattest du gesagt, zu den 5% würde ich jetzt sowas zählen wie, nach meiner Meinung sind die Jedi das Böse.
Ja,
und dieses Direkte.
Ja, ja, einer von den Zeilen, wobei den fand ich gar nicht so schlimm, da gibt es schlimmere.
Wirklich?
Ja.
Da ist Anakin total wütend und dann sagt er wie ein 5-jähriges Kind genau das, was er denkt. Also, naja.
Du hast recht, da ist er wirklich 5 Jahre alt auch. I've brought peace and security to my new empire. So als wenn er im Sandkasten sitzt und mit seinen Förmchen spielt und sagt, hier ist mein Empire und du gehst, du darfst nicht mit mir spielen. So. Nee, ja genau. Ich meinte noch den Dialog zwischen Anakin und Padme, wo er steht in ihrem Apartment, während sie sich die Haare kämmt auf ihrem Balkon und darüber spricht, wie sie schon mal nach Naboo vorreisen kann und das Babyzimmer einrichten kann. Und er steht da nur und you are so beautiful. Und dann dieses nein, because I'm so in love with you. Entschuldigt mein TH. Das ist schwer erträglich. Aber es ist zum Glück nur dieser eine Dialog.
Ja. Das war das, wo George Lucas mitgearbeitet hat, der Dialog.
Meinst du? Ich weiß nicht genau, wie sich das Skript entwickelt hat. Es wird ja in den Making-ofs immer nur gezeigt, George Lucas hätte das von Hand geschrieben und dann natürlich weiterentwickelt und andere haben da natürlich daran mitgearbeitet. Wie viel davon jetzt noch George Lucas ist, weiß ich persönlich nicht. Ich bilde mir jetzt einfach ein, um den guten Mann in Ehren zu halten, dass das meiste doch von ihm ist. Charaktere. Der beste Charakter in dem Film ist Anakin Skywalker. Bist du dabei?
Ich bin fast dabei, weil ich Anakin und Obi-Wan nicht vergleichen kann. Also, Obi-Wan ist einfach konstant so gut wie in Episode 2, wenn nicht sogar besser, würde ich sagen. Und das ist einfach eine ganz andere Nische, in die er da geht. Also so Ironie, aber trotzdem noch diese ruhige Überlegenheit und dann auch Weisheit, die er da in seinen jungen Jahren ausstrahlt. Und bei Anakin ist es so, dass der einen riesigen Sprung gemacht hat, viel erwachsener geworden ist und dem Film einfach viel mehr gut tut, im Gegensatz zu Episode 2. Deswegen, ja, im Vergleich, wenn man das so im Hinterkopf hat, was vorher war, definitiv Anakin, da haben sie was Gutes noch draus gemacht. Aber ansonsten könnte ich mich echt nicht entscheiden.
Dann überzeuge ich dich jetzt. Anakin Skywalker sieht in diesem Film super aus. Super sieht er aus, mit seinen so halblangen Haaren und so leicht fettig und zur Seite gegeben. Also, ich weiß nicht, das sieht klasse aus. Und dann seine Motive sind völlig klar in diesem Film. Das ist überhaupt keine Frage, was der will. Nämlich in erster Linie seine Frau vor dem Tod retten. Und dann auf der anderen Seite dieses, ich will aber eigentlich ein Jedi sein und powerful und so. Und da drin ist schon der Konflikt angelegt. Dieser Typ ist voller innerer und äußerer Konflikte. Es gibt ständig dieses Hin und Her zwischen Gutsein, Jedi, zu ich muss die dunkle Seite lernen, um meine Frau zu retten. Aber nee, doch gut, ah nee, doch böse, ah nee, doch gut. Und bis zu diesem ultimativen, tragischen Schritt in die Dunkelheit. Am Anfang sehen wir ihn als einen strahlenden Helden, so wie wir ihn gerne immer schon sehen wollten, fand ich. So ging mir das zumindest. Auf dieser Mission, wo sie den Kanzler retten.
This is where the fun begins.
Ja, und dann rettet er alle, inklusive Obi-Wan. Bewusstlos trägt er ihn da raus und rettet den Kanzler und sorgt dafür, dass sie nicht zu Tode crashen, als dieses Schiff abstürzt. Und dann kommt dieser Moment, wo er erfährt, dass Padme schwanger ist und er kriegt seine erste Premonition, dass sie sterben könnte während der Geburt des Kindes. Sie gehen ja noch davon aus, dass es ein Kind ist am Anfang. Und von da an ringt er zwischen dem, was er von den Jedi gelernt hat, und der dunklen Seite. Und dabei hat er zwei Vaterfiguren, nämlich Obi-Wan und Palpatine. Anakin macht dabei Sachen richtig, finde ich. Er redet mit Yoda. Da bin ich dabei und denke, hey, gut gemacht, Anakin. Super Idee, mit dem Yoda zu reden. Auf der anderen Seite macht er immer wieder Sachen falsch. Er vertraut nicht auf Obi-Wan und auf das, was Yoda ihm sagt. Er wird zu ungeduldig. Dann denke ich zwischendurch, der kriegt noch die Kurve, als er sich bei Obi-Wan entschuldigt. Ne, ja. Ich war arrogant und tut mir leid.
Master, I've disappointed you. I haven't been very appreciative of your training. I've been arrogant and I apologize.
Oder als er Mace Windu berichtet, Palpatine ist der Sith Lord, da denke ich, hey, super, Anakin. Doch dann lässt er sich noch hinreißen und verführen von Palpatine, greift die Jedi an, tötet die Younglings.
Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do?
Tötet die Separatistenanführer und dann sieht man ihn noch, wie er mit seinen dunklen Taten ringt. Er steht da auf Mustafa und hat die Träne im Auge. So facettenreich, immer changieren zwischen Gut und Böse und dann dieser tragische Fall aus einem verständlichen Grund, die Angst um seine Frau. Und voller Schwächen, und das macht ihn für mich greifbar, sympathisch. Sympathisch im Sinne von, ich kann ihn verstehen, warum er das macht. Und ich finde es gleichzeitig traurig, weil ich ihn cool fand als ein Jedi, der gut gewesen ist. Und je häufiger ich The Clone Wars finde, desto trauriger bin ich, dass er dann in Revenge of the Sith so abstürzt, weil er in The Clone Wars auch ein Superheld ist. Und ich mag Superhelden mit dunklen Anteilen. Und da kann Obi-Wan für mich nicht mithalten. So facettenreich ist Obi-Wan in den Filmen nicht. Obi-Wan erfüllt eine tolle Rolle. Ich liebe ihn in dem Film so sehr wie in keinem anderen Film. Aber er kann nicht gegen Anakin gewinnen. So.
Ja. Und Anakin macht ja auch den Film so spannend, dass man erstens mitfühlen kann und zweitens dann die ganze Zeit bangt, oh, mach das nicht, mach das. Und es ist ja auch so, dass man Figuren am besten kennenlernt, wenn sie sich wirklich entscheiden müssen. Genauso ist das ja auch bei Luke in Episode 5. Join me, together we will rule the galaxy. Da hat er die Möglichkeit auch und er entscheidet sich für das Gute. Anakin entscheidet sich in der Situation mit Mace Windu und Palpatine, wo es quasi diesen ersten Höhepunkt in der Handlung gibt für das Böse.
I am going to end this once and for all.
You can't. He must stand trial.
He has control of the Senate and the courts. He's too dangerous to be left alive.
I'm too weak. Oh, don't kill me, please.
It's not the Jedi way. He must live.
Please, don't.
I need him.
Please, don't. No!
Und so lernen wir quasi Anakin nochmal von der ganz anderen Seite kennen.
Guter Punkt. Kenne ich aus Sicht eines Computerspielers auch. In den Momenten, wo ich als Spieler eine Entscheidung treffen muss, die schwierig ist, ist es am spannendsten.
Ja, und vor allem auch, dass diese gesamte Opernsequenz mit Papa Pelp, so nenne ich ihn jetzt mal, du hattest ja gesagt, er hat eine Vaterrolle, so darf ich ihn so nennen, dass die auf jeden Fall ein unglaublich wichtiger Bestandteil ist. Im Wandel von Anakin Skywalker passieren ja immer so Ereignisse, wo er dann immer von der einen Seite zur anderen gezerrt wird. Und diese Sequenz ist wieder ein unglaublich gut geschriebener Dialog.
Genau, die Opernszene ist wirklich genial, finde ich auch. Genial geschrieben. Es sind ganz viele ikonische Dialogzeilen drin von Darth Sidious, die ich mir auch immer wieder im Kopf vorsagen könnte den ganzen Tag. Ich hätte immer wieder Spaß daran. Darth Plagueis. Und genau das ist der Moment, wo Anakin richtig neugierig wird auf die dunkle Seite, weil er das Gefühl bekommt, hey, das kann mir was nützen.
Is it possible to learn this power?
Und der geniale Palpatine gibt ihm diesen Gedanken mal so nebenbei mit. Am Anfang versucht er noch irgendwie so auf die Schiene, hier die Jedi sind ja eigentlich gar nicht die Guten, die Sith und die Jedi unterscheiden sich ja so gar nicht, aber dagegen wehrt sich Anakin noch. Indem er ständig sagt, ja, die Sith rely on their passion und die Jedi compassion und denken nur an andere und nicht an sich selbst. Da merkt Palpatine scheinbar so ein bisschen, na, da komme ich nicht so ganz weiter bei dem Kleinen. Dann versuche ich es mal über die Schiene mit seiner Frau und die Legende von Darth Plagueis.
Ich muss auch sagen, dass allein diese Szene ist ja auch etwas, was Star Wars mittlerweile immer häufiger tut, damals noch nicht so sehr, auch allein, weil sich das Kino sehr verändert hat in den letzten 40 Jahren. Dieses Aufzeigen und Aufbrechen von dem Gedanken, es gibt Schwarz und Weiß. Wir sagen jetzt, die Jedi und die Sith, die ähneln sich ja eigentlich ganz gut und das ist nochmal ein ganz interessanter Gedankenweg, in dem man da gehen kann. Und ich glaube auch allein, dass diese Verwirrung, die Palpatine da in Anakin auslöst, auch nochmal was ganz anderes in Anakin, also ganz andere Gedanken auslöst, dass er dann denkt, vielleicht hat der gute Herr dann doch recht. Man könnte sagen, es ist genial von Palpatine, aber in Wahrheit ist es ja geschrieben von wem auch immer, ob es George Lucas ist, das wissen wir nicht. Aber es ist einfach genial geschrieben. Ja.
Und genial gespielt von Ian McDermott,
wow, ja.
Der in dieser Szene diese gütige Vaterfigur verkörpert. Dieses Mein Sohn setzt sich mal neben mich, ich habe Good News und dann diese Geschichte erzählt und nur diesen kleinen Moment hat, wo er, he could save others from death, but not himself. Nur dieses Evil, so ein bisschen, wenn man es weiß, so ein bisschen durchblitzt. Und nachträglich wurden noch andere Dinge da rein interpretiert, als er sagt, Darth Plagueis was so powerful and he could to create Life. Und in dem Moment, als er dieses Create Life sagt, guckt er so zu Anakin rüber und das interpretieren manche heute so, ja, wir haben übrigens dich auch geschaffen. Wir Sith.
Ja. Ja. Wer ist denn dieser manche?
Ich bin nicht alleine auf den Gedanken gekommen. Ich habe den von anderen aufgegriffen und das hat mir eigentlich gut gefallen und ich finde es plausibel. Es wurde ja auch elaboriert jetzt im Kanon, in Comics hauptsächlich, wo man eine Vision sieht von Anakin, wo er Palpatine sieht, wie er um die schwangere Shmi rumgestikuliert. Und das impliziert ganz hart, dass die Sith Palpatine im Besonderen bei der Entstehung von Anakin, von dem Chosen One, eine große Rolle gespielt haben. Hm. Und dieses To Create Life nehmen jetzt manche, und ich finde das eigentlich ganz passend, irgendwie als weiteres Indiz dafür, dass das passt. Die Sith haben Anakin erschaffen oder zumindest dazu beigetragen, ja. Und durch dieses, wir interpretieren nachträglich rein, wird diese Szene noch toller. Vielleicht liebe ich diese Szene auch so besonders, weil ich Darth Plagueis gelesen habe und diese Geschichte von Darth Plagueis so mag, die Palpatine dann da in Kurzform erzählt, und ich erkenne das wieder. Ich muss mal einen Podcast machen, wo ich nicht über den Roman Darth Plagueis schwärme. Das ist schwierig. Ja, und hier ist Palpatine noch die gütige Vaterfigur. Und später gibt es Momente, gibt es Szenen, wo er wechselt zwischen der gütigen Vaterfigur und schon so ein bisschen den Bösewicht andeutet. Das ist hauptsächlich diese Szene, wo er Anakin dann wieder verführen will. Learn to use the dark side of the Force. Da kommt ab und zu schon diese Stimme von Ian McDermott durch, die er dann dem späteren, dem alten Palpatine gegeben hat. Und ganz krass wird es dann, als Palpatine Mace Windu besiegt hat und dann schon verschrumpelt wird und entstellt wird, und dann kommt immer mehr diese alte Palpatine, diese verbrauchte Palpatine-Stimme durch.
First, I want you to go to the Jedi Temple. We will catch them off balance. Do what must be done, Lord Vader. Do not hesitate. Show no mercy. Only then will you be strong enough with the dark side to save Padme. Wipe out Viceroy Gunray and the other Separatist leaders. Once more, the Sith will rule the galaxy. And we shall have peace.
Und dafür könnte ich, wie du Ewan McGregor knuddeln könntest, könnte ich den Ian McDermott knuddeln. Dafür, dass er das so toll gespielt hat.
Aber auch den verschrumpelten Ian McDermott. Zitat, meine Mutter. Ja, das ist ja widerlich.
Ihr habt zusammengeguckt, wieder und auf Deutsch.
Wieder zusammen und auf Deutsch. Und ich muss sagen, auf Deutsch war es doof. Ich erinnere mich ja an die englische Fassung, und die Stimmen und die Sprache sind diesmal, ich glaube, irgendwie umso schlechter geworden. Liegt vielleicht daran, dass der Teil jetzt in den Dialogen umso besser ist, und das war einfach eine große Herausforderung für das Synchronstudio. Aber eine Frage, die ich mir wirklich durchgehend stelle, ist: Warum hat Grievous einen italienischen Akzent?
Im Deutschen hat Grievous einen italienischen Akzent?
Ja, ja. Es sei denn, ich habe mich total verhört, aber für mich hört es sich so an.
Ah ja, der Unterhändler, General Kenobi. Wir haben euch bereits erwartet.
Verzeihung.
Eine lächerliche Befreiungsaktion.
Gern geschehen.
Ach du Kacke. Das ist ja entsetzlich. Das war mir gar nicht klar. Ui. Grievous, gutes Stichwort. Ist Grievous für dich ein guter Bösewicht?
Er ist halt gut für das Visuelle, er ist gut, um die Action zu bieten, aber an sich ist er ein großer Angsthase und ja, nicht so wirklich als große Bedrohung wahrzunehmen, wie es jetzt bei Palpatine oder meinetwegen auch Maul der Fall war, weil die einfach in ihrem Auftreten kompetenter wirkten.
Der Grievous bleibt relativ platt, ne, und blass. Scheint irgendwie so ein Instrument zu sein, um Obi-Wan Kenobi so ein bisschen zu binden. Damit Obi-Wan einen Grund hat, nach Utapau zu fliegen und nicht bei Anakin zu sein, wenn Anakin auf Coruscant in die ultimative Versuchung geführt wird. Ne? Reines Instrument, ja, dafür. Aber du hast recht, die visuelle Ästhetik will ich nicht sagen. Aber Grievous wirkt auf viele irgendwie spannend. Ich habe das nie geteilt, aber...
Also ja, man muss sagen, diese Detailaufnahme, die es da von seinem Gesicht gibt, wo denn diese leuchtenden Augen, und ich muss schon sagen, das sieht sehr, sehr gut aus, aber das ist generell in dem Film einfach sehr intelligente Kameraführung, und man merkt auf jeden Fall, dass es 3 Jahre Abstand gab zwischen diesem Film und Episode 2, finde ich, so vom CGI her. Auch bei Grievous dann.
In dem Moment, wo man die Augen sieht oder auch wo Obi-Wan seine Brustplatte aufmacht, fragt man sich, huch, der hat Organe, was sind das eigentlich für ein Typ, wo kommt der her, wie kommt das, dass der so ist, ja. Haben wir genug darüber gesprochen, wie genial Palpatine ist und wie genial sein Komplott ist?
Von Ich weiß, du könntest Stunden darüber reden, Kevin.
Der Plot ist genial, von vorne bis hinten.
Ja.
Diesen und Krieg zu inszenieren, alle gegeneinander aufzuhetzen, alle zu schwächen, alle zu binden, dann dieses Instrument zu entwickeln mit der Klonarmee und dem Chip der Order 66, dass die Jedi, die irgendwo anders in der Galaxis gebunden sind, dann verraten werden von ihren eigenen Leuten. Ah, toll.
Und allein auch, wie er dann mit Anakin redet, wie er die Wahrheit krümmt. Das ist total perfide. Wenn du dir das anguckst, dann denkst du so, ja, der labert eigentlich völligen Blödsinn. Aber natürlich macht das, wenn du emotional gerade woanders bist und so, dann macht das für dich wahrscheinlich auch aus Anakins Augen, macht das Sinn, dass ich jetzt alle Jedi töten muss, um Frieden in der Galaxis aufzubauen.
Ja, lässt sich alles toll argumentieren aus der Sicht, ne? Sicherheit und Ordnung, Frieden. Und dazu muss man die Verräter alle töten. Anakin steht da ja auch da, I understand. Und I understand sagt er in dem Moment, als Palpatine sagt, auch dein Freund Obi-Wan Kenobi ist ein Verräter. Und da sagt Anakin, I understand. So ein bisschen, ja, ich verstehe, es ist scheiße, aber ich muss es halt machen.
Ja. Ja. Ja, das ist gut gesagt.
Okay, dann nicht mehr über Palpatine. Wir hatten uns letztes Mal gefragt, ob Padme in diesem Film auch noch eine starke Frau ist, so wie sie in Episode 2 eine starke Frau ist. Nein, in Episode 3 ist sie keine starke Frau mehr.
Vor allem wegen Mustafar, oder?
Nicht nur wegen Mustafar, das fängt schon auf Coruscant an. Sie wartet doch eigentlich immer nur in ihrem Apartment darauf, dass Anakin mal nach Hause kommt.
Ja, stimmt.
Und sinniert da nur, ach, unser Baby, und ich flieg schon mal vor nach Naboo und richte das Kinderzimmerchen ein.
Annie, I want to have our baby back home on Naboo. We can go to the lake country where no one will know, where we can be safe. I can go early and fix up the baby's room. I know the perfect spot, right by the gardens.
You're so beautiful.
It's only because I'm so in love.
Das ist schade. Ja. Ich kann verstehen, dass man das so geschrieben hat, weil man ihr keine stärkere handelnde Rolle zugeben kann vielleicht. Auf der anderen Seite war das im Skript ja wohl teilweise vorgesehen, dass sie mehr macht, dass sie nicht nur in ihrem Apartment sitzt und hinterher vielleicht noch mit nach Mustafar fliegt. Es gibt so eine rausgeschnittene Szene, wo Padme zusammen mit anderen Senatoren nochmal zum Palpatine gehen und sagen, hier, Junge, setz dich doch mal für Frieden ein. Wir haben da diese Resolution, die Resolution der 2000 Senatoren, glaube ich. Das wurde aber rausgeschnitten, wo Padme nochmal als politisch handelnde, starke Figur nochmal auftritt. Schade, hätte ich gern weiter drin gesehen.
Wobei ich aber finde, Padme, ja, keine starke Frau, nicht unbedingt, aber trotzdem nicht uninteressant, weil sie hat auch eine Art Zwiespalt. Ich meine, mit Anakin weitergehen, Anakin ist der Vater, ich muss irgendwie noch die Beziehung aufrechterhalten. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch jetzt keinen Bösen unterstützen. Und es ist schrecklich, was er getan hat und ich muss Gutes tun. Ich finde den Zwiespalt gut, er hätte nur vielleicht mehr ausgeführt werden können.
Ich finde den auch gut. Ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass Padme nicht wichtig sei für den Film. Ja. Ich wollte nur sagen, dass wenn ich eine Tochter hätte und sage, hier, guck mal, die Frau, ist sie nicht toll? Na, unter Einschränkung. Ja, die ist natürlich wichtig. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Und das kulminiert in dem Moment, wo Obi-Wan und Padme in ihrem Apartment stehen und Obi-Wan, Padme sagt, Anakin hat die Younglings getötet. Und sie dann, das glaube ich dir nicht. Und dann korrigiert sie sich selbst und sagt, das kann ich nicht glauben.
I have seen a security hologram of him killing younglings.
Not Anakin. He couldn't.
He was deceived by a lie. We all were. It appears that the Chancellor is behind everything, including the war. Palpatine is the Sith Lord we've been looking for. After the death of Count Dooku, Anakin became his new apprentice.
I don't believe you. I
weil, wenn ich dir das glaube, stehe ich vor den Trümmern meines Lebens. Der Mann, den ich liebe, der Vater meines Kindes, zerstört meine Republik, für die ich mein ganzes Leben gekämpft habe. Gleichzeitig ist der Typ Palpatine von meinem Planeten, von meinem Heimatplaneten, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ist das ultimative Böse. Und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe jahrelang mit dem zusammengearbeitet. Ja. Die Trümmer. Ich kann es nicht glauben, was du sagst, Obi-Wan. Das ist super tragisch, super dramatisch. Das finde ich klasse.
Ja, und auch generell der Film super tragisch und super dramatisch, der spielt ja mit Freude mit deinen Emotionen. Ich saß da so und ich habe ja immer Freude, wenn ich dann so emotional mitgerissen werde von einem Film. Meine Mutter zum Beispiel hatte gesagt, oh, ist das schrecklich und wollte nicht mehr weitergucken. Zum Beispiel als Anakin da mit Lichtschwert vor den Younglings stand. Aber ich mag das tatsächlich und genau das hat der Film geschafft und es ehrt es häufig und mit Bravour geschafft und das rechne ich ihm hoch an.
Zumal der echt viele Aufgaben hatte, der Film. Wenn wir jetzt mal so elegant von den Charakteren in die Story übergehen, elegant wie wir sind, ihr kennt es von uns, der Film musste viel leisten, der musste viele Fragen beantworten, als er gemacht wurde. Wie wurde Anakin zu Darth Vader? Wie starb Anakins Frau? Wieso wusste Vader eigentlich nichts von seinen Kindern? Das sind alles so Fragen, die man sich, wenn man Episode 4, 5, 6 gesehen hat, stellen konnte. Oder wieso sind eigentlich fast alle Jedi weg? Beziehungsweise, wie haben der Imperator und Vader die ganzen Jedi vernichtet? Wie ist das genau abgelaufen? Wie hat Palpatine aus der Republik ein Imperium gemacht? Wie kommt es, dass Yoda auf Dagobah endet, Obi-Wan auf Tatooine, Luke bei den Lars und Leia bei den Organas und auch, wieso braucht Vader eigentlich seinen Anzug und seine Atemmaske? Das sind alles Fragen, die man sich vorher hätte stellen können und alle diese Fragen beantwortet dieser Film.
Genau, alle nicht konstruiert, sondern realistisch und gut.
Schlüssig, ja. Ne? Ich finde keine Antwort auf diese Fragen irgendwie ungelungen. Großes Plus für die Story. Dramaturgie. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, ne, wie der Film gewoben ist. Wir haben am Anfang Anakin und Obi-Wan, die heldenhaft zusammenarbeiten. Dann erfährt Anakin von Padmes Schwangerschaft, bekommt Angst um seine Frau. Dann wird er hin und her gerissen zwischen Palpatine und Obi-Wan, der dunklen Seite und den Jedi. Dann ist Anakin schließlich zu schwach, gibt sich hin der Furcht und der dunklen Seite, vernichtet alle Jedi, kämpft gegen Obi-Wan und am Schluss ist er in dieser tiefen Dunkelheit. Aber ganz zum Schluss gibt es dann auch dieses Zeichen der Hoffnung noch. Bail Organa mit Leia auf Alderaan und Owen und Beru mit Luke auf Tatooine, wo sie dann in die doppelte Sonne nochmal reingucken. Das ist einfach eine Szene, die uns nicht in der Dunkelheit zurücklässt, sondern die uns Hoffnung macht und ganz schön anschließt an die Originaltrilogie.
Genau, es ist dramaturgisch auch filmübergreifend meisterlich gemacht. Einmal die Sonnen, die sie dann gucken, dann, wir kennen es alle aus A New Hope, die Binary Sunset-Szene. Und dann seit 2017 eben auch in The Last Jedi, wo Luke von Anfang bis zum Ende. Allein, wie man in diesem ganzen Saga-Kontext das alles noch mitdenkt, ist auch wieder genial.
Ja, vielleicht noch zwei Gedanken zu genialen Sachen, bevor wir in Verdacht geraten, dass wir hier nur Werbung machen oder so für den Film. Wir haben ja auch Kritik an dem Film. Aber manche Szenen sind auch einfach brillant geschrieben, das hast du auch schon gesagt. Insbesondere manche Überleitungen, wie zum Beispiel als Obi-Wan und Yoda im Jedi-Tempel sind und die Younglings und alle anderen tot sind und Obi-Wan fragt, wer hat das hier getan? Wer hätte das tun können? Dann gibt es diesen Schnitt und man sieht Anakin auf Mustafa, wie er gerade die Separatistenführer tötet.
Not even the Younglings survived.
Killed not by clones. This Padawan. By a lightsaber he was.
Who could have done this?
Von dieser Frage, who could have done this, zur Antwort, zu Anakin.
Ja, oder auch der Übergang, das passiert ja parallel, wie Padme gerade die Kinder gebärt und dabei stirbt. Und Anakin, der ziemliche Qualen erleidet. Und beide sind in einer lebensgefährlichen Situation und werden auch medizinisch behandelt. Und dass das parallel geschieht, ist auch ziemlich gewollt so passiert.
Die Montage ist klasse, die finde ich super, ja. Weil die auch mit Licht arbeitet, ganz toll. Wir haben Padme ganz in Weiß,
genau.
In diesem ganz hellen Operationssaal und auf der anderen Seite Anakin bzw. Vader ganz in Schwarz, in diesem dunklen Sith-Labor auf Coruscant. Das ist bildgewaltig und auch soundgewaltig, weil beide schreien vor Schmerzen, sowohl Padme als auch Anakin.
Ja, und dann, Anakin stirbt ja dann, wie ich das schon mal in dem Trivia-Video besprochen hatte. Für die meisten stirbt er erst da so richtig mit diesem Anzug. Und Padme stirbt dann ja auch und hat dann diese Beerdigung. Und das ist auch wieder eine geniale Parallele, weil Padme wird dann so im Close-Up gezeigt und sie hat in der Hand die Kette, die Anakin ihr gemacht hat. Symbolisch für Anakin ist jetzt so gut wie weg. Geht mit ins Grab.
Auf Naboo in dieser Abendstimmung mit den Fackeln. Mhm. Und ich glaube, es ist die Musik, die man auch von Qui-Gons Beerdigung auf Naboo kannte, ne? Hast du genug geschwärmt erstmal?
Nein.
Komm, wir zwingen uns jetzt mal zur Kritik, weil es gibt wirklich ein paar Sachen, die nicht so geil sind. Palpatines Schwertkämpfe. Boah, ey. Diese Szene, Palpatine wird gestellt von den vier Jedi, Kit Fisto, Aegon Kolar, Sassy Teen und Mace Windu. Und Palpatine tötet in Blitzgeschwindigkeit Kit Fisto, Aegon Kolar und Sassy Teen. Palpatine holt aus, gefühlt eine Ewigkeit, schwingt im Zeitlupentempo und die stehen da jeweils wie erstarrt. Aegon Kolar bleibt Ewigkeiten in dieser Ready-Position stehen und macht einfach nichts. Ich weiß, das wurde im Nachhinein erklärt, dass Palpatine diesen Schrei loslässt. Diesen Force Scream wurde das dann genannt, dass das die lähmt und dass die Jedi davon überrascht sind. Das ändert aber nichts daran, dass ich die Szene ziemlich schwer erträglich finde. Und einer unserer Hörer hat dann auch gesagt, er hätte das mit einer Freundin geguckt und die hatte gesagt, was sind das für Lappen, dass die sich von dem Palpatine so schnell dahinschnetzeln lassen. Ja.
Stimmt.
Geht dir das nicht so, wenn du die Szene guckst?
Ja, doch, aber ich kann es mir verzeihen, vor allem, weil es auch nicht so lange geht. Ich finde dann doch eher, was mir eher weh tut bei Palpatines Licht, Schwertkampf, und was dann doch leider etwas länger geht, ist der Kampf mit
Yoda.
Yoda, wer hätte es gedacht? Hendrik mag es nicht, wenn Yoda kämpft, weil Yoda ein hüpfender grüner Gummiball ist. Und dann auch noch mit Palpatine.
Faith in your new apprentice misplaced me, be. As is your faith in the dark side of the Force.
Ich finde, dass das parallel zu Anakin und Obi-Wan passiert, zeigt auf, wie schwach der Kampf ist. Weil bei Anakin und Obi-Wan, wir haben zwei agile, junge Kerle, die super im Kampf harmonieren. Klingt jetzt komisch, aber funktioniert für mich. Und die haben halt auch noch eine emotionale Bindung und das ist total gut gemacht.
I will do what I must.
You will try.
Und dann gehen wir rüber zu Palpatine und Yoda. Und beide haben eher sehr, sehr wenig miteinander zu tun. Das sind zwar die stärksten gerade im Universum, aber das macht es nicht spannend. Das ist mehr so Fanservice, finde ich. Vor allem, weil ich es nicht mag, wenn Yoda kämpft und in dem Fall auch nicht so, wenn Palpatine kämpft. Deswegen der Kampf auf jeden Fall nicht meins.
Das fand ich auch ein bisschen zum Fremdschämen. Vorher den Dialog fand ich noch nett. Aber dann, wo Palpatine über seinen eigenen Schreibtisch fliegt und ganz peinlich die Beine dann über den Stuhl und oh je, der arme alte Mann. Und über den Senatssaal müssen wir gar nicht sprechen, ne? Dass das kein schön inszenierter Kampf ist.
Also ich meine, der Kampf mag schlecht inszeniert sein, aber ich interpretiere ja gerne hinein und denke mir dann auch, dass das genau so sich die Entwickler gedacht haben. Ich finde die Metapher toll, wo dann quasi Palpatine diese Senatssitze rausreißt. Er hat ja vorher den Senat benutzt, um sein Imperium aufzubauen und jetzt benutzt er quasi den Senat, um die Jedi zu stürzen, beziehungsweise den mächtigsten Jedi, Yoda zu stürzen, den weisesten. Und er zerstört damit symbolisch und auch in Wirklichkeit den Senat. Und das finde ich so genial.
Die Metapher passt. Es gibt eine Szene, in der Yoda kämpft. Da kann ich ganz gut damit leben. Ich bin bei dir, dass ich ihn nicht wie ein Flummi hüpfen sehe. Aber die Szene vorher, als er mit Obi-Wan vor dem Jedi-Tempel kämpft gegen die Klone. Damit kann ich gut leben, wie Yoda da kämpft. Schleudert sein Lichtschwert, macht ein oder zwei Sprünge und Salti. Alles im Rahmen.
Dann dieser Close-Up, wo er das Lichtschwert nochmal einmal spinnt und dann so vor sich hält in der Qui-Gon-Pose. Das sieht schon cool aus. Ja.
Damit kannst du leben, guck mal. Ja. Aber du bist noch nicht versöhnt mit Yoda.
Da warten wir auf Episode 5 dann.
Ich bin noch nicht versöhnt mit der Entscheidung, dass Ian McDiarmid selbst kämpfen musste. Die hatten ursprünglich, das habe ich in einem Making-of gesehen, einen Stunt-Double da, der aussah wie Ian McDiarmid und der sollte eigentlich die Kämpfe machen, auch gegen Mace Windu hauptsächlich. Und dann hat George Lucas aber höchstpersönlich entschieden, nein, ich möchte, dass Ian McDiarmid selbst kämpft. Und der wusste genau, dass er es nicht kann. Und der Schauspieler hat auch eingeräumt, dass er Angst hatte vor diesen Kampfszenen, dass er das nicht machen wollte. Und man sieht auch warum. Der ist zu langsam, der beherrscht keine Beinarbeit und keine Schwünge. Das sieht aus wie Stöckchenspielen, was der da macht mit dem Sam Jackson. Ja, dieses Tick, 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 Tick. Ah, schade, 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 schade. Hätten sie mal das Stunt-Double dran gelassen, ja.
Du hattest ja mal Kritik an dem Mustafar-Kampf geäußert. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Super, dass es den gibt. Und ich erkenne auch an, dass da sehr viel Aufwand drin ist in der Choreografie und in der Inszenierung drumherum. Ich weiß nicht, wie viel Dutzend bis 100 Leute an diesen paar Minuten beteiligt waren. Die sind teilweise nach Italien geflogen, wo gerade ein Vulkan ausgebrochen ist, haben dann da nochmal gefilmt 5 Tage lang, wie es Lava-Eruptionen gab und haben das dann da reingeschnitten mit einem Riesenaufwand, damit es noch ein bisschen authentischer wird. Das erkenne ich alles an. Trotzdem finde ich den Kampf zu lang und nicht so spannend. Und wie gesagt, in dem Moment, als dieser Obi-Annie-Spin kommt, bin ich raus. Bin wieder da als okay. You were the chosen one.
Kann ich verstehen, empfinde ich aber nicht so.
Du genießt den von vorne ein bisschen.
Ja.
Trotzdem, Action-Szenen. Du hast die Raumschlacht am Anfang gelobt. Da geht es mir ähnlich wie mit den Obi-Annie-Spin. Auch diese Raumschlacht wird durchlöchert von einer albernen Szene. Und das sind diese Bus-Droids. Anakin und Obi-Wan werden beschossen von Raketen. Und was sind das für Raketen? Das sind keine Raketen, die explodieren, sondern die lassen diese kleinen Bus-Droids los, die sich dann auf die Hülle der Raumschiffe niederlassen und die Raumschiffe demontieren sollen. Und es dauert. Und dann dieses Kichern immer von diesen Droiden.
Buzz-Droids!
schade, das hätte ich nicht gebraucht. Das macht mir die Szene so ein bisschen kaputt, die Raumschlacht am Anfang.
Da habe ich auch gedacht, weil Anakin wird ja auch von zwei gewöhnlichen Raketen beschossen. Und er sagt dann, na, wir machen den Trick, dass er sich dann ganz oft dreht.
Spinning.
Try spinning, it's a good trick. Genau, und die knallen ja dann aneinander. Und wenn es diesen Trick gibt, warum schickt man nicht eine Rakete? Es wäre so viel einfacher.
Ja, so ein kleiner Logikfehler.
Wenn du jetzt gerade die Bastroiden angesprochen hast, das Sounddesign in dem Film ist schon der Hammer. Das harmoniert echt gut mit allem, was da passiert. Nicht zu viel und auch gewaltige Sounds manchmal.
Manchmal ist es mir zu viel Droiden. Oh oh! Allein bei dem Absturz, als dieses Droiden-Kommandoschiff abstürzt, ich glaube dreimal kommt dieses R2-D zu. Dieses Kreischen, was er in Episode 4 das erste Mal macht, als er im Todessterngraben getroffen wird. Dieses Kreischen kommt dreimal alle bei diesem Absturz. Okay. Und dann noch zwischendurch ein Oh oh! Auch noch reingeschnitten. Ich finde, da haben sie bei den Droiden, da haben sie es ein bisschen übertrieben mit dem Sounddesign. Mir ist das jetzt extrem nochmal aufgefallen, weil ich habe mir den Film sozusagen als Hörspiel gemacht. Ich habe also nur die Tonspur aufgenommen und habe mir die dann so nochmal nur angehört beim Spazierengehen oder beim Autofahren oder so. Und da ist mir das extrem aufgefallen. Das war ein Genuss, den Film nur zu hören. Das hat gut funktioniert.
Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, Kevin. Also man sollte es nicht machen, wenn man den Film zum ersten Mal schaut. Nee, aber
wenn man die Bilder sowieso vor Augen hat und man hat keine Zeit zu gucken, sondern nur zu hören, dann ist es irgendwie, es macht Spaß.
Stimmt, man braucht auch gar keinen Erzähler, weil das sind die Bilder an dem Kopf von einem selber.
Ja, und da ist mir das aufgefallen mit dem Sounddesign. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Und das ist teilweise für die Macher auch tragisch. Es gab natürlich eine Soundproduzentin im Studio, die die Bilder gesehen hat und dann um sich herum irgendwelche Gegenstände versammelt hat und sich Sachen angezogen hat und 1000 Sachen in der Hand hatte und dann versucht hat, die Geräusche nachzumachen, die Obi und Annie beim Schwertkampf machen, ne, so Schritte, Schwünge. Und das Einzige, was man im Film dann aber hört, ist Laserschwertschwung und die Musik. Und diese ganzen Schritte und alle anderen Nebengeräusche, die die arme Frau in tagelanger Arbeit gemacht hat, die hört man nicht mehr. Das ist schade. Aber du hast recht grundsätzlich, das Sounddesign ist wuchtig.
Wollen wir direkt beim Auditiven bleiben?
Wenn du noch bei Kritik bist, weil für mich ist das Auditive nur noch ein großes Lob an die Musik.
Ja, da wäre ich dann auch. Aber wir müssen ja nicht nur kritisieren.
Kevin. Nee, wir können gerne rübergehen, weil ich habe nur noch eine Sache, die ich kritisieren wollen. Und das ist ein Widerspruch, der sich nach dem Film erst ergeben hat. Grievous und Anakin treffen sich da zum ersten Mal in diesem Film. Anakin
You're shorter than I expected.
Genau.
And Anakin Skywalker, I was expecting someone with your reputation to be a little older.
General Grievous, you're shorter than I expected.
Und das funktioniert heute nicht mehr, weil die sich ja vorher in The Clone Wars schon mehrmals getroffen haben. Das haben sich kaputt gemacht, diese Szene durch The Clone Wars. Aber ja, das ist nachträglich erst kaputt gegangen. So, Entschuldigung, das muss ich noch loswerden, weil mein Bruder das auch mal gefragt hat und das wollte ich ihm hiermit recht geben. Jawohl, das ist ein Riesenwiderspruch. Was wolltest du noch zum Auditiven sagen?
Wow, wollte ich sagen. Ich habe ja die Soundtracks auf CD und den zu Episode 3, den höre ich, glaube ich, sogar fast am liebsten. Ich weiß es nicht ganz. Oh. Also Episode 5 auch, ja. In diesem Film ist es besser gemacht als in den ersten beiden. In diesem Film hat John Williams auch den Freiraum, jedes Leitmotiv so zu verwenden, wie er will. Leitmotive in der Musik sind Motive, kleine Melodien, die variiert werden können und immer auftreten, wenn eine gewisse Handlung sich wiederholt, wenn eine gewisse Figur auftritt. Und es gibt viele Leitmotive in Star Wars und es wurde so schlau gemacht teilweise. Ich habe mich so gefreut. Zum Beispiel das von Papa Palp, von Palpatine, wurde echt richtig gut benutzt. Manchmal so im Hintergrund, so dass es nur für die eingefleischten Fans was war.
A prophecy that Miss Reg could have been.
He will not let me down. He never has.
I hope right you are.
sehr genial. Oder die Endszene, Luke auf Tatooine, Leia auf Alderaan. Und da kannst du sehen, das ist quasi Leia, ist ihr Thema und dann geht's rüber zu Luke und dann kommt direkt das Star Wars Main Theme. Also es funktioniert schon sehr gut, finde ich.
Ich finde auch, dass John Williams das genial gemacht hat. Das Palpatine-Thema hast du erwähnt und der Imperial March ist genial eingesetzt. Nicht nur in dem Moment, wo Anakin zu Vader wird endgültig, als er das erste Mal atmet, sondern auch in so kleinen Szenen, zum Beispiel als auf Kashyyyk die Klonsoldaten auf ihren kleinen Läufern unterwegs sind und die Wookies absuchen. Und da läuft im Hintergrund so ganz kurz der Imperial March.
All these Wookiees are dead. Move to the east. Yes, sir.
Und das unterstreicht musikalisch, die Republik ist jetzt nicht mehr die Republik, sondern das Imperium.
Ja, aber was ich schade finde, der Film hat ein tolles Leitmotiv etabliert und das kenne ich erst seit Battlefront 2, weil es da viel, viel häufiger auftritt als im Film. Und das ist das Thema von Grievous. Es kommt zu selten vor für mich, obwohl es so toll ist. Es ist so gewaltig und so, und das hätte ich mir vielleicht noch öfter gewünscht dann.
Das Grievous-Thema ist neu und ich mag es auch. Ich finde es auch gelungen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du als das ultimative neue Stück des Filmes also Battle of the Heroes nennst. Aber du bist einfach auch ein dunkler Padawan, merke ich gerade.
Ja, Battle of the Heroes ist halt etwas, was so an nichts angeknüpft ist. Also es ist ein tolles Thema, aber es kommt halt so weit, ich weiß nicht mehr, vor. Anders als Jewel of the Fates. Weil das hat ja den großen Auftritt in Episode 1 mit Darth Maul, Obi-Wan und Qui-Gon. Dann in Episode 2 kommt es nochmal vor, wo Anakin auf Tatooine ist. Und in Episode 3 kann man es tatsächlich zwischen Battle of the Heroes hören, wo gekämpft wird, Yoda und Palpatine.
Genau, ja.
Da habe ich mich auch sehr gefreut. Ja.
Ich habe seitdem Battle of the Heroes das erste und einzige Mal auch erst wieder gehört in dem Geonosis-Trailer von Battlefront 2. Da ist das nochmal neu zusammengestellt worden.
The balance of the Force has been shaken. Clone Wars have begun.
Target that speeder!
Das hat mir sehr gefallen. Es gibt noch eine Chance, dass es in Rise of Skywalker nochmal kommt, Battle of the Heroes. Das würde mich sehr freuen.
Stimmt. Alles tolle Gedanken und ich freue mich auch gerade auf den Film.
Ich muss nochmal betonen, der Hendrik versucht sich null spoilern zu lassen zu Episode 9. Er guckt keine Trailer, er guckt keine Bilder, er guckt kein YouTube, er guckt kein Twitter. Nichts. Er versucht es zumindest. Ein paar Sachen hast du schon erfahren, ne? Durch so dumme Dinge. Den größten Spoiler bisher.
Ja, gucken wir. Ich muss nur noch 5 Monate durchhalten. Dann passt
Stand
das.
Jetzt, wir nehmen das auf im Juli 2019 und im Dezember kommt der Film. Das war die Musik. Die Musik ist für mich schon ein wichtiger Punkt gewesen, der auf die Zielgerade unseres Podcasts führt, nämlich was bleibt von dem Film? Was hat der Film uns Tolles hinterlassen? Und da ist die Musik für mich ganz vorne. Das zweite, Zitate und Memes ohne Ende.
Darf ich ein paar raus?
Ja, hau raus.
Chancellor Palpatine, Sith Lord, are our speciality. Oder Hello there.
General Kenobi, you are a bold one. I have waited a long time for this moment, my little green friend.
So uncivilized.
Flying is for droids.
I am the Senate.
Yeah. Another happy landing.
This is where the fun begins.
Good. Twice the pride, double the fall.
Good, Anakin. Kill him. Do it.
Also, der Film hat uns viel hinterlassen. Und ganz wichtig, der Fall von Darth Vader, der Aufstieg des Imperators. Ich finde, es ist genau der Film, den wir gebraucht haben in den Prequels und den ich mir persönlich auch gewünscht habe.
Definitiv.
Ja. Gehen wir über zu unserem Quiz.
Ja!
Der Modus ist gar nicht so schwer. Eigentlich, wir haben letztes Mal trotzdem gravierend versagt. Wir wollen uns eigentlich jeder 5 Quizfragen stellen und wer eine Frage richtig beantwortet, kriegt einen Punkt. Ganz einfach. Ich weiß vorher nicht, was du mich fragst und du weißt nicht, was ich frag, natürlich. Und wir dürfen nicht jetzt nebenbei googeln auf unseren Handys oder am PC, wo wir gerade sitzen. Das ist nicht erlaubt. Und dieses Mal haben wir Verstärkung bekommen. Wir mussten uns unsere Quizfragen nicht selber ausdenken, sondern es haben sich ein paar Hörer mehr beteiligt, die uns Quizfragen eingereicht haben. Manche haben mir Quizfragen geschickt, die ich dir stellen soll. Und manche haben, glaube ich, dir auch Fragen geschickt, die du mir stellen kannst. Richtig?
Das stimmt.
Cool.
Ich würde da mal sagen, dass wir einen großen Dank an Patrick raussenden sollten, weil der hat mir 5 Fragen geschickt und dir, glaube ich, auch.
Genau.
Per E-Mail, total sauber und tolle Fragen. Und genauso Felix aus unserem Discord hat mir auch ein paar geschickt.
Felix hat Fragen geschickt, der Ivan Aikaramba hat Fragen geschickt. Das ist super. Danke euch. So, wir können nicht alle eure Fragen nehmen, aber ich habe mir zumindest von jedem von euch eine Frage rausgepickt, die ich dir stellen kann. Da bin ich egoistisch, weil ich will auch noch Fragen loswerden an dich, meine zerstörerischen Fragen. Aber ich habe letztes Mal angefangen mit Fragen stellen. Und deswegen darfst du anfangen, wenn du möchtest. Möchtest du?
Sehr gerne. Ich freue mich gerade schon echt wirklich auf das Quiz. Gut.
Ich habe Angst.
Meine erste Frage an dich, Kevin. Was ist der erste Satz aus Vaders Maske?
Lass mich gerade denken. Also meine spontane Antwort wäre, where is Padme? Is she all right? Is she safe? Nachdem ja, ich glaube schon. Er ringt sich da aus seinem Stuhl, löst sich von den... Das ist noch davor. Palpatine fragt ihn, Lord Vader, can you hear me? Und sagt er dann, yes, Master? Ich glaube, er sagt, yes, Master. Und dann, where's Padme? Where is she all right? Is she safe? So, das wäre meine Antwort. Yes, Master. Where's Padme? Is she all right? Is she safe?
Okay, das ist richtig. Yes, Master ist der erste Satz.
Oh, cool. Okay. Genau. Danke. Meine erste Frage an dich kommt von Ivan. Und das ist beantwortbar, aber
es ist, wenn du so beginnst,
es ist aus dem Film beantwortbar. Ich finde, Fragen sind okay, wenn sie aus dem Film heraus beantwortbar werden. Fragen werden zum Teil zu schwer, wenn sie so Lexikonwissen dazu brauchen oder so, ne? Aber ich habe versucht, das zu mischen. Diese Frage kann man aus dem Film heraus beantworten. Und es ist eine kleine Rache an dich. Welche Planeten kommen im Film vor, lässt Ivan fragen.
Ich sehe, von wem er sich inspirieren lassen hat. Ja, oh Gott. Also, wir sehen am Ende Tatooine und Alderaan. Mhm. Wir sehen auch Kashyyyk. Wir sehen natürlich Coruscant. Wir sehen Naboo. Wir sehen Utapau, Mustafa, Felucia.
Gut.
Weißt du was, jetzt bin ich echt wütend auf dich, weil Ki Adi-Mundi, wo der getötet wurde, das kann ich dir nicht sagen.
Das weiß ich.
Mustafa
hast du gesagt, Naboo hast du gesagt.
Ich habe 8 Planeten genannt. Oh Gott. Ja, als ich dich das gefragt habe, waren es 4 in Episode 2.
Du hast schon echt viele genannt, ja. Es fehlt nicht mehr viel. Komm, hau raus, Ki Adi-Mundi.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist alles, was ich sage. Ach so, Cato Naimodia kommt auch vor.
Ja.
Also super. Nicht nur verbal, wo Obi-Wan sich rechtfertigt, sondern auch noch, wo Plo Koon stirbt.
Genau.
In der Szene.
Super. Echt gut.
Aber sonst kann ich es dir nicht sagen.
Es fehlen noch zwei. Sorry. Mhm. Aber ich würde dir einen Punkt geben dafür, weil du hast von 10, sind es 10, du hast auf jeden Fall 8, warte mal, du hast Coruscant gesandt, du hast Mustafa genannt, du hast Utapau gesagt, Kashyyyk, Felucia, Cato Naimoidia, Alderaan, Tatooine und Naboo. Dir fehlt Maegito.
Noch nie gehört.
Das ist das, wo Ki-Adi-Mundi getötet wird. Das ist Maegito. Kannte ich persönlich, weil es in dem einem der früheren Battlefronts eine Mission gab auf Maegito. Da spielt man auch Ki-Adi-Mundi tatsächlich in dieser Situation. Ja, okay. Und diesen Planeten kann ich mich nicht aussprechen. Der wird von Obi-Wan ausgesprochen einmal, als Anakin zu spät zum Briefing kommt. Und dann schildert Obi-Wan sowieso hat Saloikami erobert. Man schreibt den Saloikami. Ich kann ihn nicht aussprechen, wie Obi-Wan den ausspricht. Da wird ein anderer Jedi getötet. So. Ich gebe dir einen Punkt dafür, weil du hast echt viel.
Oh, das ist so lieb, Kevin.
Super. Ja, echt gut. Ja, allein, ich meine, Utapau wird ja noch genannt, ne? Aber Cato Naimoidia wird ja schon nicht genannt.
Obwohl doch, es wird genannt, aber nicht.
Nee, aber nicht. Ja, gut. Und Felucia wird, aber Felucia wird garantiert nicht genannt. So, super gemacht. Alles klar. Dankeschön. Nächste Frage.
Ja, dahingegen ist die Frage jetzt echt leicht. Es ist wieder eine Speziesfrage, Kevin. Wie heißt die Spezies, auf der Obi-Wan auf Utapau reitet?
Das Reittier. Mhm. Ah, ja. Oh. Das habe ich gerade nochmal gelesen in Master and Apprentice. Ah, das ist so ein doofes Wort. Ein Varaktyl.
Wirklich?
Mhm. Dieses Reittier heißt Varaktyl.
Okay, da ist
Varaktyl.
Ein journalistischer Fehler unterlaufen. Weil ich hatte immer so ein Star Wars Buch. Und da waren Figuren und Spezies und Droiden drin.
Mhm. Und was steht da?
Und dieses Wesen wurde mit Boga.
Das ist der Name von diesem Individuum.
Also, ja, das meinte ich doch.
Das spezielle Reittier. Du hast aber nach der Spezies gefragt.
Ach, scheiße.
Das der Name des Reittiers ist Boga, genau. Ja, aber
okay.
die Spezies dann. Ist das Varaktyl. Ja.
Okay, dann gebe ich dir den Punkt. Natürlich.
Oh, danke. Sehr gut.
Das war natürlich eine falsche Frage, aber ja, okay.
Die Frage war gut. Ich wusste es jetzt auch nur zufällig.
Okay.
Meine nächste Frage an dich, die kommt ganz gemein, die ist von mir.
Ah. Ich will nicht.
Du kannst es schaffen. Du dachtest, nach Episode 2 ist es mit Schmie Skywalker vorbei. Doch.
Allein für die Einleitung gebe ich dir einen Punkt.
Doch. Wie oft wird Anakins Mutter in Episode 3 erwähnt? Und von wem?
Oh Gott. Kevin. Ich bitte dich. Sie wird auf jeden Fall von Anakin erwähnt. Nee, Moment. Hahaha, von Padme. Als Anakin über seinen Traum redet und dann sagt Padme, so einen wie du... Nee, wer sagt das denn? So einen wie du ihn von deiner Mutter hattest.
Du bist also in der richtigen geht. Szene.
Ja, aber das ist schwierig zu sagen, wie oft und... ja.
Ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist.
Unfair.
Also, soll ich dir Antwortmöglichkeiten vorgeben? Einmal, zweimal oder dreimal?
Ich sag immer noch einmal. Und da würde ich sagen, das ist in der Szene da Anakin und Padme. Und ich glaube, da fragt Padme ihn nämlich, wie du ihn von deiner Mutter hattest, Fragezeichen. Und das ist meine Antwort.
Mhm.
Und was sagt
er? Also nach meiner Zählung ist das falsch. Es wird mindestens zweimal Anakins Mutter erwähnt. Aber ich hätte jetzt zwei andere Stellen gesagt. Und also das erste Mal Palpatine. Remember what you told me about your mother and the sand people. Ah. Und das zweite Mal sagt Anakin dann zu Padme, ich werde dich nicht sterben lassen wie meine Mutter.
Ah.
Ob die Padme jetzt auch nochmal die Mutter direkt anspricht, das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Ohr. Ich würde jetzt.
Das könnt ihr uns in die Kommentare schreiben.
Ja, dann könnt ihr über uns triumphieren. Ich kann dir keinen Punkt geben, ja, weil eins war auf jeden Fall falsch.
Ja, ja, aber ich möchte mal ganz kurz hier meine Kritik an dir äußern, dass du ja voraussetzt, ich müsste alles zu diesem Film wissen, den Film ganz auswendig können.
Natürlich.
Achso, klar, klar.
Ja, hätte ja sein können, dass du es gewusst hast. Hätte ja sein können, dass du dich jedes Mal über Schmie nochmal aufgeregt hast, auf dem Sofa sitzend und, oh nein, schon wieder Schmie, oh nein.
Na, aber ja, weil der Name nicht erwähnt wurde. Die Mutter an sich ist mir relativ egal. Der Name ist halt kritisch.
Ich weiß. Die Frage war nicht leicht. Ja. Ja, du hast dich tapfer geschlagen. Frag mich was.
Du musst mir nicht immer so pseudopädagogisch sagen. Okay. Nächste Frage, Kevin. Wessen Lichtschwörter holt Grievous aus seinem Umhang, als er auf Utapao gegen Obi-Wan kämpft?
Wow, coole Frage.
Die ist von Felix, von Discord.
Er holt 4 raus, ne? Insgesamt.
Das ist schon mal nicht schlecht.
Weil er auch seine 4 Gliedmaßen dann da entfaltet. Aber wem die mal gehört haben, ich habe keine Ahnung. Ich müsste jetzt raten und käme nur auf 2. Ich weiß ja nur, dass Grievous Nada Webb tötet in The Clone Wars. Und in der rausgeschnittenen Szene aus Episode 3 sieht man, dass Grievous noch Shaak-T tötet. Diese beiden Namen würde ich jetzt mal nennen. Wessen noch? Wessen könnten es noch sein? Welche Jedi sind noch tot? Na gut, er wird nicht Qui-Gon Jinns Lichtschwert haben zu diesem Zeitpunkt.
Was?
Nee, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Klär mich auf.
Okay. Also Nada Webb war leider falsch. Mhm. Mit Shaak-T hattest du tatsächlich recht. Mhm. Ich bin auch immer noch traurig darüber, dass es die Deleted Scene nicht mehr so gibt. Mhm. Die anderen 3 wären Eeth Koff, Pablo Gil und Roran Korob, oder wie er ausgesprochen wird. Ich weiß es gerade nicht.
So, und da frage ich jetzt, ob das nicht eine Legendeninformation ist und damit unzulässig. Also ich akzeptiere meine Niederlage bei der Frage, keine Frage. Aber Eeth Koff kann eigentlich nicht sein, weil Eeth Koff lebt noch zu dem Zeitpunkt. Der wird nämlich später erst von Darth Vader getötet. Und da hat er noch zumindest ein Lichtschwert. Und Grievous sammelt ja die Lichtschwerte derjenigen, die er getötet hat. Also Felix, ist das eine Legendeninformation oder nicht? Das wirst du uns sicherlich noch mitteilen, wenn du das hier gehört hast. So, auf jeden Fall kein Punkt für mich. Wer war der 4. nach Eeth Koff?
Roran Korob. Oder ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird.
Das habe ich noch nie gehört. Vielleicht ein Jedi, den ich noch nie gesehen habe, der einen Haikopf hat oder einen Tigerkopf oder irgendwas ganz Komisches. So, die 3. Frage an dich kommt von Patrick. Er fragt, er leitet sie ein mit dem Stichwort Prequel-Dauergast. Wie viele Worte spricht Cio Bibble und wann ist er zu sehen?
Cio Bibble ist Gouverneur von Naboo. Und ich habe absolut keine Ahnung. Oh Gott. Ich kann wieder nur raten. Wie viele Worte?
Wann ist er zu sehen? Und also wie viele Worte spricht er? Und wann ist er zu sehen?
Im Englischen oder im Deutschen? Weil da gibt es ja bestimmt Unterschiede von Worten.
In dem Fall gibt es da sogar gar keinen Unterschied. Es passt zufällig. Wo könnte man ihn sehen?
Ich habe keine Ahnung.
Du hast die Szene schon genannt. Heute.
Ja gut, das ist nicht unwahrscheinlich. Okay.
Also du willst nicht raten.
Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Okay.
Man sieht ihn auf der Beerdigung von Padme und er sagt nichts. Also er spricht keine Worte.
Ich wollte nämlich auch Beerdigung von Padme sagen, aber das war für mich unschlüssig, weil er sagt daher nichts. Oh, Kevin. Oh.
War das etwa die 3. fiese Frage? Ich wollte doch gar nicht so viele fiese Fragen.
Ich hoffe sehr für dich. Ich hoffe sehr für dich, dass da noch bessere Fragen kommen.
Also die nächste. Okay, nee, gut. Du bist erstmal dran. Frag mich was. Es steht 2-1 für mich übrigens.
Okay.
4. Frage.
Kevin. 4. Frage auch von Patrick. Mit wie vielen Schüssen in die Brust streckt Obi-Wan General Grievous nieder?
Wow.
Und das Tolle ist, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein kleiner Tipp ist, aber als ich über diese Frage nachgedacht habe und die Antwort noch nicht gesehen habe, da haben sich die Sounds quasi in meinem Kopf wiederholt und so konnte ich das zählen.
Ich habe jetzt auch im Kopf gezählt, ich komme auf 4. 4 Schüsse.
Sicher?
Ja, ich glaube, es wird nicht besser. 4.
Es sind 5, Kevin.
Okay.
Und zwar ist nämlich ein schießt er ab und dann wartet er ein bisschen und dann kommen die ganzen 4, die du wahrscheinlich gezählt hast.
Okay, die Verzögerung noch, okay. Auch keine ungemeine Frage, möchte ich mal so fürs Protokoll festhalten.
Ja, aber Patrick ist ein guter Fragensteller, finde ich. Also
das sind alle gute Fragen, die wir bekommen haben. Wie jetzt auch Felix beweist, oh Mann, kann ich dir die Frage wirklich stellen?
Du spielst mit deinem Leben gerade.
Ich guck mal, ob der Felix vielleicht noch... Nee, das ist die Frage, die Felix mir geschickt hat. Und die haue ich dir jetzt raus.
Ja.
Wie heißt der Klonkommandant, der Yoda töten soll?
Commander Green.
What? Das stimmt. How do you know?
Ich erzählte dir bereits von meinem Buch mit den Figuren und den Spezies und den Droiden. Wo der Boga falsch drin stand.
Oder fast. Vielleicht unvollständig.
Und da gab es so ganz viele Commander. Und dann habe ich mir die irgendwie mal länger angeguckt, weil ich die alle ziemlich cool fand als Kind.
So, und seine Bonusfrage war dazu, welche Haarfarbe hat er? Steht das da auch drin?
Also, eigentlich haben die Klone ja eine schwarze Haarfarbe, wegen Jango Fett. Aber weil er so grün ist, sage ich jetzt einfach, weil er hat sich die Haare grün gefärbt.
Okay, aber es war nur eine Bonusfrage, die er noch hinten dran gehängt hat. Cool, das hätte ich nicht gewusst. Commander Gree. Ich hatte mir eine ähnliche Frage überlegt dazu, und zwar hätte ich dich gefragt zu dem Komplex, wie heißt die Klondivision, mit der Yoda auf Kashyyyk kämpft?
Dann bin ich froh, dass du Felix' Frage genommen hast, weil das weiß ich nicht. Aber ich glaube, man kann es durch Battlefront.
Genau, das weiß man durch Battlefront. Und selbst dann kann man da durcheinander kommen. The 41st Elite Corps ist das. Ja. Diese grünen Getarnten, die auf Kashyyyk kämpfen, die heißen 41st Elite Corps. Ja. Nerdwissen. Alles klar. Du hast ausgeglichen zum 2-2. Und es kommt möglicherweise die entscheidende Frage, die 5. Du fragst mich.
Und die ist gar nicht so schwierig. Wie viele Lichtschwerter werden insgesamt, also im ganzen Film, im Arbeitszimmer von Kanzler Palpatine gezündet und welche Farbe haben sie?
Im Arbeitszimmer gezündet. Zählt der Vorraum mit diesem Relief dazu?
Ja.
Also Palpatine rot. Mace Windu lila. Seisitin, Yevkov und Agen Kolar sind insgesamt, haben wir schon mal 5, aber welche Farben haben die jeweils? Also ich würde es nochmal sagen, 2-mal grün, 1-mal blau und dann noch Anakins, nochmal blau, als Anakin sagt, you are the Sith Lord. Also 6 Lichtschwerter werden gezündet in dem Arbeitszimmer.
Das ist genauso absolut richtig.
Wow. Glück gehabt, danke.
Ja, 2 grüne, 2 blaue, Klammer auf Anakin, Ausrufezeichen, Klammer zu, und ein lilafarbenes und ein rotes.
Interessant, okay. Gut, meine 5. Frage an dich. Nach den Worten von Kanzler Palpatine, was konnte Darth Plagueis Besonderes?
He had such a great knowledge. He could even save the ones he cared about from dying.
Nee, ich bring's immer durcheinander, die Sätze. Also, he could even save the ones he cared about from dying. Also, er konnte Menschenleben retten, oder beziehungsweise Speziesleben retten. Also, er konnte Leben retten. Und
he could use his power to create life.
Also er konnte seine Kraft benutzen, um Leben zu kreieren. Also Leben retten und Leben kreieren.
Du bist ganz gut auf dem Weg. Ein kleiner Baustein fehlt mir noch. Wie konnte er Leben erschaffen?
Ich weiß es nicht, aber the dark side of the force is a pathway to many abilities. Some consider to be unnatural. Nee, ich muss gerade überlegen.
Wie konnte Darth Plagueis Leben to create life? He could...
He could save others from death. Und dann weiß ich nicht mehr weiter.
But not himself. He could... to create life.
Ah, he could use the midichlorians. Aber... Zählt das noch? Weil das war jetzt ein bisschen sehr...
Ja, du hast aber die wesentlichen Sachen genannt, ne? Also create life und save others from dying. Oh, mein TH ist super heute. To influence the midichlorians to create life. Jawohl. 3-3.
Ist das jetzt ein Unentschieden?
3-3.
Muss ich dann etwa meine Bonusfrage rausholen?
Wir müssen unsere Bonusfragen rausholen.
Hoffentlich entscheidet es sich jetzt, weil ich habe noch eine Bonusfrage.
Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, dann stelle ich meine zuerst.
Sowieso.
Mit der Einleitung Execute Order 66. Welche Jedi sind Ziel der ersten drei Attentate und wo?
Inklusive Obi-Wan Kenobi auf Utapau. Du meinst erfolgreiche Attentate oder nur versuchte Attentate?
Ich habe Attentate gesagt.
Execute Order 66. Erstmal wird auf Utapau Obi-Wan Kenobi beschossen, auf Befehl von Commander Cody. Die nächste Szene ist auf Mae Gitto. Ki Adi-Mundi wird getötet. Dann auf Felucia. Ayla Secura. Ich ergänze. Ja. dann über Kato Nymodia Plo Koon. Und dann... Stas Alley über Saloy Kami auf dem Speederbike. Aber hab ich's?
Aber ich ergänze. Das ist sehr gut, Kevin. Du hast auch deinen Spaß, oder?
Oh, das ist schön. Das habe ich nämlich so oft gehört. Okay. Nein, ich habe mich nicht an dem Tod der Jedi und der Order 66 gelabt. Ihr könnt alle ganz beruhigt sein. Ja, okay. Mist, das war deine Bonusfrage, ne? Also meine erste Bonusfrage, die ich mir notiert hatte, die kam wieder von Ivan. Wie heißt der Charakter, der von George Lucas' Sohn gespielt wurde?
Das ist der Blaue, ne? Nee, das... Also ich weiß, dass einer aus der Lucas-Family, dass einer blau ist und so einen tollen Bart hat. Und ich glaube, der sitzt da bei Palpatine... wo er dann sagt, liefers. Aber ich weiß nicht, wie er heißt.
Du bist auf der falschen Fährte.
Das ist schon auch schlecht.
Okay. Also was weiß man entweder oder man weiß...
Ah, doch!
Okay, hau raus.
Ja, ich muss sagen, wie er heißt, ne?
Ja. Aber sag mir erstmal, welcher ist es? Wer ist...
Der Bail Organa rettet auf Coruscant.
Er rettet Bail Organa? Wer rettet denn Bail Organa?
Der Padawan.
Du bist in der Szene, Jedi-Tempel wurde angegriffen, ne? Und Bail Organa kommt an. Und was passiert dann?
Genau. Dann sagen die Klone, it's time for you to leave. Und dann kommt aber von hinten ein kleiner Jedi-Padawan und stürmt dagegen. Und das ist, glaube ich, sein Sohn.
Das ist George Lucas' Sohn, Jet. Und der Charakter heißt...
Mit Z irgendwas, das weiß ich. Und zwar, weil er ganz hinten in meinem Buch stand.
Ach, ich würde dir am liebsten einen Punkt geben. Aber du,
ja,
streng genommen ist die Frage noch nicht beantwortet.
Ich denke die ganze Zeit Zendaya, aber das ist was ganz Falsches. Z. Und dann kommt was. Aber ich weiß nicht was. Ich kann es dir nicht sagen. Den Nachnamen kann ich dir nicht
so
sagen.
Nah dran. Schade. Also, sag ich's dir. Ja. Zed Jukasa heißt der junge Padawan, der da von den Klonen unter den Augen von Bail Organa getötet wurde. Ich hätt's nicht gewusst. Und weil ich gefürchtet habe, dass eine Gegenfrage von dir kommt, die in diese Richtung geht, habe ich geguckt, welche erlesenen Mitglieder der Familie Lucas spielen noch mit in Revenge of the Sith. Es sind noch drei.
Die Tochter, ne?
Beide Töchter.
Ach, die sind...
Es gibt Katie, ja. Spielt eine Senatorin von Pantora namens Chi Equai. Und Amanda Lucas spielt eine andere Senatorin namens Ter Tanil.
Und die stehen da, als Anakin da zu Palpatine kommt. Davor stehen die doch davor,
richtig, oder? Als sie gelandet sind. Und genau, also zumindest Katie steht als Chi Equai in der Oper nochmal im Foyer, als Anakin da durchrennt. Und wer steht da noch? George Lucas selbst. Als mit Turban und Bart, als ein lustiger Charakter mit dem Namen Baron Papanoida.
Stimmt. Der Blaue, habe ich doch gesagt.
Von daher war es zu nah dran. Ist es nicht albern? Ich meine, ich kann das verstehen, dass man seine Familie da irgendwie einbauen will und so. Das war ja auch bei The Last Jedi, sind ja die Kinder von Mark Hamill dann noch aufgetreten, alle irgendwie. Aber so ein bisschen peinlich wäre mir das schon. Hey, ich popel mal meine Familie da rein. Wobei ich erstaunt festgestellt habe, dass Katie Lucas ja auch noch mehr gemacht hat in Star Wars. Die hat manche Skripte von Episoden von The Clone Wars geschrieben. Und da sind gar keine schlechten dabei. Zum Beispiel manche Folgen um die Night Sisters. Zum Beispiel die Folge, wo Savage Opress erschaffen wird. Das hat Katie Lucas geschrieben. Ich weiß nicht, ob da einer an ihrer Seite saß und ihr noch geholfen hat. Aber habe ich gedacht, okay, alles gut. Vielleicht habe ich die Frau unterschätzt.
Das ist tatsächlich ziemlich cool. Damit habe ich das Quiz, glaube ich, offiziell verloren, oder?
In der Verlängerung.
Ja.
Möchtest du deine Ehre versuchen zu retten, indem du noch zwei lustige Fragen versuchst zu beantworten? Die sind so schön.
Okay. Ja.
Weißt du, wie die beiden Gehilfen von Kanzler Palpatine heißen, die immer an seiner Seite stehen im Senat und manchmal auch in seinem Büro?
Bib Fortuna. Nein. Der ist was anderes.
Bib Fortuna ist ein Twi'lek. Und der, den ich meine, das ist eine andere Rasse, aber es hat eine gewisse Ähnlichkeit, ja. Der Typ mit den langen Hörnern sozusagen.
Genau, der auch blau ist. Alle blau. Ich glaube, ich kann es dir nicht sagen.
Und die Frau, die blasse neben ihm, die blasse Frau mit der Glatze?
Kann ich noch nicht sagen.
Der Blaue heißt Mars Amada. Der ist irgendwie, der kriegt nochmal ganz prominente Rollen in so einen oder anderen Romanen und Comics und so. Nach Palpatines Tod unterzeichnet Mars Amada den Vertrag, der das Ende des Imperiums besiegelt zum Beispiel. Und die Frau an der Seite von Palpatine heißt Slymoor. Und die kommt von Umbara. Das ist dieser Planet, den man in The Clone Wars sieht, wo die Gruppe um Fives fremdartige Jäger stehlen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Und um die gibt es eigentlich nur schräge Legenden, dass sie angeblich in einer Höhle von Sith Lords aufgewachsen ist. Über die kann ich dir sonst gar nicht viel erzählen. Ich finde so Fragen, wie heißen die, und man im Film jetzt gar nicht gesagt, ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich die Frage jetzt auch noch so als Bonusfrage aufgehört. Aber
sehr vernünftig.
Weil es so lustig ist, kriegst du jetzt noch mal so eine Frage. Du weißt ja, in der Oper, ne? Da wird ein Stück aufgeführt. Und dieses Stück hat wirklich einen Namen. Es gibt es nicht. Dieses Stück hat einen Namen.
Es ist total man weiß nicht mal, was das ist. Also es ist ein Männerchor, der irgendwie die krassesten Bässe aus sich rausholt. Und dazu sieht man Seifenblasen.
In den Seifenblasen schwimmt irgendwas. Ne?
Ach so, ja.
Ich hätte mir gewünscht, ich hätte nie erfahren, wie dieses Stück heißt, weil jetzt kann ich es nicht mehr ernst nehmen.
Ja.
Es heißt The Squid Lake und ist ein Mon Calamari Ballett. Also der Kalamarsee, The Squid Lake oder nur Squid Lake, ein Mon Calamari Ballett. Wer denkt sich so einen Quatsch aus?
George Lucas himself.
Ich glaube nicht. Da musste irgendeiner Seiten füllen von irgendeinem Lexikon. Mit nutzlosem Wissen. So, und jetzt habt ihr dieses nutzlose Wissen auch. Herzlich willkommen im Club. Hendrik, es war sehr schön. Es hat großen Spaß gemacht.
Fand ich auch.
Vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Padawansinn Episode 4 unserer Review und Quiz über die Rache der Sith. Wir machen weiter mit unserer Besprechungsreihe. Zwischendurch gibt es noch reguläre Folgen von mir. Und der Hendrik hat noch das ein oder andere Video in petto, das ihr auf YouTube dann mit der Zeit sehen könnt. Im Moment gibt es da das sehr schöne Arch-Review-Video über den Imperial March. Sagt es ihm nicht, aber als ich es das erste Mal gesehen habe, war ich schwer beeindruckt, wie schön er das gemacht hat. Halte ich richtig gut. Aber sagt es ihm nicht, dass ich das gesagt habe, ne? Sonst nimmt er mich nicht mehr ernst. Also, Arch-Review über Imperial March. Hendrik, hast du noch was zu sagen zum Schluss?
Ich habe zu sagen, dass ich den Leuten danken möchte, die alle auf den Discord-Server gegangen sind. Es werden stetig mehr Hörer und so werden es auch stetig mehr Mitglieder auf Discord. Und es gibt immer mehr Konversationen, die wirklich teilweise sehr interessant sind. Also, wenn ihr vielleicht mal da überlegt, vorbeizuschauen, dann tut das auf jeden Fall. Es lohnt sich sehr. Die nächste Review wird dann zur Episode 4 sein. Wir sind mit den Prequels fertig. Ich freue mich sehr, weil jetzt beginnt eine Ära an Filmen, die ich wirklich sehr lieben gelernt habe.
Ich würde gerne nochmal, das weißt du noch nicht, ich würde gerne mit dir nochmal verhandeln, ob wir nicht doch noch Rogue One dazwischen schieben. Ich weiß, wir haben keine Zeit. Wir wollen bis Dezember die normale Skywalker-Saga durchsprechen. Aber Rogue One liegt mir so am Herzen. Sollten wir den nicht noch dazwischen schieben? Schreibt es in die Kommentare. Nein, wir haben eigentlich keine Zeit. Das schaffen wir nicht. Nein, wir reden nochmal darüber. Und ihr werdet es in Kürze erfahren, ob wir es machen oder nicht. Genau. Ja? Danke euch fürs Zuhören. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auf YouTube, Twitter, Spotify, wo ihr wollt. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.